Du hast ein bisschen gespoilert.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Darf ich noch verstehen?
Ja, gerne.
Hey, ich danke für den Daniel. Danke, dass du ihn bevollmächtigt hast, uns heute deinen Ort zu bringen. Ich möchte dich bitten, dass du ihm die richtigen Worte ins Herz legst und uns beruhigend gibst zu hören. Amen.
Ja, danke schön. Ich werde heute ein bisschen wandern. Ich hoffe, das macht euch nicht zu sehr nervös, aber wir kennen es eh vom Advent. Ja. Einerseits ist es diese ruhige Zeit oder sollte es diese ruhige Zeit sein. Andererseits sind wir immer wieder doch auch zwischendrin nervös. Wir haben viel zu tun und deswegen, ja, so ist heute auch. Ich habe auch viel zu tun bei der Predigt. Ich muss da alles Mögliche machen gleichzeitig. So. Also, Advent, muss ich sagen, ich liebe ja wirklich den Advent. Und bei mir ist es mittlerweile tatsächlich auch so, dass ich gar nicht früh genug anfangen kann, zu Hause die Weihnachtsmusik aufdrehen oder Adventslieder. Ja, Advent ist ja eigentlich die Vorbereitung auf Weihnachten. Und es ist wirklich schön. Adventkranz, diese Traditionen. Ja, und ich mag es auch, wenn es dann im Winter schon früher dunkel ist. Das ist irgendwie gemütlich. Und die Lichter, ich habe mich auch urgefreut, dass ich mal wieder, wie ich dann durch Mistelbach durchgefahren bin und die Weihnachtsbeleuchtung gesehen habe. Das war sehr schön. Ja, und all das ist ja in Wirklichkeit nur die Vorbereitung dann auf das große Fest, auf Weihnachten. Und für diese Predigt heute habe ich jetzt mir gedacht, wir wollen einfach ein bisschen drüber nachdenken, warum eigentlich Weihnachten? Ja, so als Einstieg in die Adventszeit, warum das Ganze? Ja, wir werden sehr viel hören, was passiert ist, vermutlich in den nächsten Predigten. Wir schauen Krippenspiele an, aber warum eigentlich das Ganze? Und wie die Hirten auf dem Feld waren, haben sie ja die Engel gesehen und die Engel haben gesagt, der Retter ist da. Warum brauchen wir eigentlich einen Retter? Also darum geht's, warum Weihnachten. Aber bevor ich da jetzt noch so durchstarte, habe ich eine kleine Challenge vorbereitet. Die passt zu der Predigtstelle, die ich ausgewählt habe. Hat vielleicht im ersten Moment nicht so direkt zu tun mit Weihnachten. Aber ihr werdet dann schon sehen. Also wer ist bereit für eine Challenge? Wer ist für die ja, da haben wir schon zwei Freiwillige. Lukas und Samuel, es geht darum, ich sage es euch noch vorher, worum es geht, ob das dann eh wirklich passt. Ich gebe euch eine Minute Zeit und ihr müsst in dieser Minute einen Turm bauen. Und wer von euch den höheren Turm gebaut hat, der hat gewonnen. Wäre das in Ordnung? Wollt ihr immer noch beide? Ja? Kommt mal bitte her. Ihr dürft euch wen aussuchen, der hilft, wenn ihr das wollt. Ja? Kommt zu mir. Ich habe hier zwei verschiedene Möglichkeiten, um einen Turm zu bauen. Ich habe da einmal diese Steine hier und einmal diese Steine. Und ihr müsst euch jetzt mit Schere, Stein, Papier ausmachen, wer sich's aussuchen darf, mit welchen Steinen. Kommst du auf die Seite, dann sehen wir auch alles schön. Macht euch das mal aus. Ja, entweder den Haufen oder den Haufen. Du darfst das aussuchen. Ja, nimmst den. Okay. Kommst du auf die Seite? Ui, da sind Nadeln dabei, aufpassen. Und einzige Vorgabe, das muss zerlegt sein, ja, bevor du es verwendest. Ihr könnt noch ganz kurz überlegen, was für eine Strategie ihr verwendet. Okay, Uhrzeit. Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, jetzt los in 3, 2, 1, los geht's. Schauen wir mal, wer da den schöneren Turm hat. Aha. Höher, 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 höher. Ja. Im Moment ist der Samuel schon voraus, würde ich sagen. Aber es ist noch ziemlich gleich. Nein, es ist ziemlich gleich. Ja. Okay, immer noch Gleichstand. Sehr schön. Samuel hat den Vorteil, die Steine, die kleben dann auch wirklich zusammen. Ja, vielleicht mehr Kraft. Aha. Ich schaue mal kurz den Zwischenstand an. Oh, es ist schon bald vorbei, die Zeit. Nur mehr 15 Sekunden. Und wir können einen Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Aha. Wow. Oh. Samuel hat gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Super. Also Ruhm und Ehre jetzt an den Samuel. Ja, an welche Geschichte erinnert euch denn das? Eine biblische Geschichte. Nicht so typisch Weihnachten. Ja, der Turmbau zu Babel. Ganz genau. Das schauen wir uns gleich in der Bibel an. Aber kurz nochmal einen kleinen Fun Fact. Zeigst du mir mal das nächste Bild? Was? Ah ja, der passt nicht einmal drauf, genau. Das ist der, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Burj Khalifa oder so ähnlich. Das ist aktuell der höchste Turm in Dubai. Der hat, glaube ich, 830 Meter. Der ist eh schon, glaube ich, seit 2010, glaube ich, fertig. 2013 oder 15 oder so haben sie begonnen mit einem neuen Turm. Das nächste Bild bitte. Das ist der, wie hat der geheißen? Der Jeddah Tower. Ja, Jeddah Tower. Der ist aber noch nicht fertig. Da gab es auch für 5 Jahre oder so einen Baustopp. Auf der linken Seite seht ihr den unteren Teil und auf der rechten Seite, wie das dann mal ausschauen soll. Über 1000 Meter soll es werden und ihr seht daneben den Stephansdom. Der passt tatsächlich da 7,5 Mal ungefähr hinein. So hoch soll dieser Turm werden. Und ja, man kann sich schon fragen, gell? Also warum? Warum muss man so einen großen Turm bauen? Ich meine, wenn man so in einer Stadt direkt ist und man macht ein Hochhaus, ist das wirtschaftlich sinnvoll, weil man nicht so viel Grund hat. Aber ich habe nachgelesen, eine Wirtschaftlichkeit ist eigentlich bei einem Hochhaus nur gegeben, wenn es nicht höher wird als, sagen wir mal, 200 Meter. Ja? Alles, was über die 200 Meter hinausgeht, zahlt sich eigentlich nicht wirklich aus. Du musst viel mehr investieren in die Statik und dass das dann auch wirklich steht. Du musst viel mehr investieren auch in die Lifte, ganz einfach. Ja? Du kannst ja nicht einfach nur einen Turm bauen, die Leute müssen da ja auch irgendwie rauf. Und das da ist dann ungefähr 5-mal so hoch, wie es eigentlich sinnvoll ist. Also ein 5-facher Blättchen könnte man sagen. Ja. So, aber warum macht man dann trotzdem sowas? Unsere Geschichte gibt da vielleicht ein bisschen einen Eindruck dafür. Gibst du mal die nächste Folie? Hier haben wir jetzt den Text vom Turmbau zu Babel, steht in 1. Mose in der Bibel. Also ganz auf der anderen Seite von der Bibel, wenn man sozusagen die Bethlehemsgeschichte eher am Ende der Bibel sieht, dann ist das da ganz am Anfang. Und da steht, damals, ja, also weit vor Christi Geburt, Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Irgendwann verließen die Menschen die Gegend im Osten, in der sie bisher gelebt hatten, und entdeckten eine Ebene im Land Shinar. Nachdem sie sich dort angesiedelt hatten, fassten sie einen Entschluss. Kommt, sagten sie. Wir wollen Ziegel aus Lehm, wir formen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Diese Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Los, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, sagten sie. Das wird uns berühmt machen. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, denn dieser Turm hält uns zusammen. Ja, das klingt ja eigentlich nach einem ganz interessanten Unternehmen, oder? Also technisch interessant, einfach so hoch zu bauen. Architektonisch interessant, ja, das ist so eine Darstellung von irgendwann. Ja, architektonisch wäre das vielleicht interessant, so ein hohes Gebäude. Sozialwissenschaftlich auch interessant, ja. Sie wollen ja auch eine Stadt gründen. Urbanologie heißt da das Fach, glaube ich. Urbanologie, Stadt gründen. Und der Turm soll sie zusammenhalten. Da geht es auch irgendwie um Zusammenhalt, also sozialwissenschaftlich interessant. Mit diesem ganzen Unternehmen gab es aber mindestens ein großes Problem. Einmal mindestens eins. Weitere bespreche ich dann noch später. Und das eine ist, die sagen da, dieser Turm wird uns zusammenhalten, damit wir nicht über die Erde zerstreut werden. Aber ein paar Verse vorher hat Gott gesagt, die Leute sollen sich jetzt verteilen über die ganze Erde. Also das, wo eigentlich schon mal direkt im Widerspruch zu dem, was Gott da eigentlich wollte. Ja, und so ist die Geschichte dann weitergegangen. Gott hat sich das einmal so angeschaut, wie die da begonnen haben. Und er war nicht so wirklich amused, wie er sich das dann aus der Nähe angeschaut hat. Und dann kam es zur sogenannten Sprachverwirrung. Ich denke, die meisten kennen das vielleicht noch. Ja, Gott hat dann, weil das nicht in Ordnung war, allen Leuten da auf der Baustelle eine andere Sprache gegeben. Dann haben sie sie nicht mehr verstanden. Logisch, dann kannst du auch nicht mehr weiterbauen. Wenn man sie nicht versteht, wenn man nicht mehr reden kann miteinander, dann geht das nicht mehr. Und so hat Gott dieses ganze Unternehmen mal gestoppt vorerst wieder. Und dann heißt es später, dass es dann wirklich so gekommen ist. Sie haben sich also dann doch, so wie Gottes Plan eigentlich war, verteilt wieder über die Erde. So. Warum war jetzt das aber so ein großes Problem? Ich habe mindestens drei Dinge in dieser Geschichte noch herausgefunden, von denen ich glaube, dass es wirklich größere Probleme sind und die auch das sehr gut widerspiegeln, wie es bei uns in der Gesellschaft zugeht. So, ich habe da jetzt auch einen kleinen Turm mitgebracht, damit ihr euch nicht ganz so verrenken müsst, stehe ich mit da her. Das erste Problem, das diese Leute gehabt haben, nenne ich Hochmut. Hochmut. So. Warum Hochmut? Na, irgendwie, ich klebe es da unten hin, damit ich dann noch Platz habe für später, aber ihr habt es gesehen. Hochmut. Hochmut. Irgendwie haben diese Leute geglaubt, sie sind was Besseres, oder? Es war vielleicht nicht einmal böse gemeint, ich weiß es nicht so genau, ja, aber irgendwie haben sie geglaubt, sie sind was Besseres, sie müssen zusammenbleiben. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen unseren Leuten und den anderen Leuten. Wir sind dann die, die mit dem Turm, mit der Stadt, und die anderen, das sind die, die nicht so dazugehören. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ihnen hätte das oder hat das auch so gefallen, ja, wenn man so auf einem Turm steht, dann schaut man ja so ein bisschen runter auf die anderen, oder? Und das ist auch so ein bisschen so so eine typische Art von uns Menschen. Wir machen uns gerne größer als die anderen. Wir stellen uns gerne höher hin als die anderen. Das ist so das Erste, was ich da gesehen habe. Das andere ist mir vorgekommen, sie sind auch eher süchtig. Das ist das nächste Problem, so habe ich das genannt. Eher süchtig. Also süchtig nach Ehre. Warum? Naja, sie wollten berühmt sein. In einer anderen Übersetzung heißt, sie wollten sich einen Namen machen, den man überall kennt. Sie wollten gepriesen werden für ihren Turm. Das Zentrum eigentlich der Welt soll ja der größte Turm gewesen sein oder hätte werden sollen. Ja? Bis an den Himmel hat dieser Turm gehen sollen. Ehrsucht. Ja? Und es ist auch so ein bisschen vielleicht, man kann sich das auch so vorstellen, wenn man höher steht auf einem Turm, dann ist es wie so eine Bühne. Ja, und man wird bewundert vielleicht von anderen Leuten. Also sie wollten bewundert werden. Sie wollten nicht nur, dass sie runterschauen können auf andere, ihnen hat das auch irgendwie gefallen, wenn jemand zu ihnen raufschaut. Das nenne ich Ehrsucht. Ja, und dann gibt es eigentlich noch eine dritte Sache, und das nenne ich Gottlosigkeit. So, das ist jetzt da mein dritter Zettel für diesen Turm. Warum Gottlosigkeit? Ja, sie haben gesagt, dieser Turm, er soll bis in den Himmel reichen. Und damals war die Auffassung ganz klar, Gott wohnt im Himmel. Das heißt aber auch, wenn sie da einen Turm machen wollten, bis zu Gott im Himmel, dann ist das ja fast ein bisschen so wie, keine Ahnung, Hausfriedensbruch. Ja? Die Menschen machen sich auf und wollen da so ein bisschen sein wie Gott. Gott los. Sie wollen Gott irgendwie loswerden. Sie wollen selber irgendwie Gott sein. Ich glaube, diese drei Probleme, die die Leute damals hatten, bei diesem Turmbau zu Babel, ja, ich glaube, das sind ganz große gesellschaftliche Probleme, die wir eigentlich heute auch noch haben. Ja, wir sind hochmütig. Wir glauben, wir sind was Besseres. Oder wir wollen etwas Besseres sein, zumindest. Ja, es geht immer darum, ja, wer ist da besser? Wer hat den schöneren Turm? Wer hat den höheren Turm? Wer hat mehr Macht? Wer ist stärker? Wer ist reicher? Und immer, es geht immer so ein bisschen ums Vergleichen, ja? Und vielleicht möchte man ja gar nicht der allerreichste Mann der Welt sein, aber man will auf jeden Fall irgendwo zumindest in der Mitte sein, ja? Man will nicht zu denen gehören, die da ganz unten sind, oder? Ja, wie gesagt, auch bei anderen Dingen, wenn es um Macht geht, wenn es um Schönheit geht, ja, wenn es um Sportlichkeit geht. Und dass Social Media ein sehr guter, wie soll ich sagen, Spiegel der Gesellschaft, da geht es sehr oft um solche Dinge. Und man postet alles Mögliche, um damit zu zeigen, wie gut man ist. Natürlich will man auch andere manchmal einfach nur teilhaben lassen am schönen Urlaub, ja. Aber trotzdem führt das immer so zum Vergleichen. Und zum Vergleichen und zum Schauen. Ja, auch das Zweite, diese Ehrsucht, ja, weil wir finden das dann halt schon auch lässig, wenn dann ganz viele Likes kommen, ja, und wenn man etwas postet und da gibt es viele Reaktionen. Oder wenn man irgendwas Tolles macht und man erntet so stolze Blicke. Oder irgendwie sowas. Ja? Also wir lieben es immer noch, in allen möglichen Alltagssituationen irgendwo ein bisschen höher zu stehen wie andere. Und wenn man dann noch so gelobt wird und ein bisschen verehrt wird, das ist ganz wichtig. Wir brauchen diesen Applaus, wir brauchen die Klicks. Ja? Ich habe dann noch die Matti, glaube ich, gestern gefragt. Ja, diese Wörter, die sind vielleicht nicht so ganz gebräuchlich, Ehrsucht und Hochmut, wie könnte man das denn so in der Jugendsprache ausdrücken? Und sie hat dann gesagt, ja, das ist eigentlich beide Worte passen gut zum Flexen. Ja? Also Flexen in der Jugendsprache ist so ein bisschen angeben. Und das passt da ganz gut. Ja? Man hat was, man gibt damit an und man möchte dann, dass irgendjemand anderes sagt, wow, du bist super, du bist cool. Ja, und diese zwei Probleme, das mit dem Hochmut und mit der Ehrsucht, die sind schon wirklich sehr tief in uns drin. Und sie fördern den Neid, ja, weil wenn der eine so herzeigt, was er hat, dann wird man neidig, ja, man wird vielleicht traurig auch, dass man es nicht so schön hat oder dass man halt nicht so gut ist. Und allzu oft fängt man an zu streiten dann über diese Sachen, ja, weil der eine gönnt dem anderen nicht. Im Internet wieder auf Social Media würde man dann vielleicht von einem Hate sprechen, ja, wenn man dem was Böses zurückschreibt, ja, oder wenn ganz viele schreiben, dann gibt's einen richtigen Shitstorm. Und das ist alles noch das Harmlosere, weil ich glaube ganz fest, dass eigentlich so die richtig großen Probleme in der Gesellschaft und auch die Kriege auf der Erde oft mit diesen Dingen zu tun haben, ja. Man glaubt, das ist was Besseres. Man will höher stehen wie die anderen. Und die anderen sollen ruhig da unten bleiben. Ja, das sind schon zwei große Probleme, aber dann gibt's noch ein Problem. Und das ist die Gottlosigkeit, ja. Und ja, wenn man eigentlich sagt, man will immer höher sein und immer besser und noch besser, dann ist das zumindest die Richtung, wo man hinkommt. Oder wo man scheinbar hin möchte. Man möchte höher sein wie alle andere. Man möchte stärker sein wie alle andere. Man möchte schöner sein wie alle andere. Schlauer sein wie alle andere vielleicht. Natürlich, ich glaube, keiner von euch hat solche Gedanken. Aber ich glaube, dass das diese Richtung ist, wo es doch hingeht, wenn man diese Gedanken weiterdenkt. Und ich denke schon, dass man es immer wieder sieht in der Gesellschaft, auf der Welt, dass es solche Typen wirklich gibt und die machen auch keinen Hehl draus. Ja, die wollen mehr oder weniger so sein wie Gott oder sich so aufspielen wie Gott mit aller Macht, die sie halt haben. Ja, und das bringt, wie gesagt, das bringt Kampf, das bringt Krieg. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht alle Verletzungen bringt das auch, ja. Ist nicht immer gescheit, so einen Turm zu bauen, ja. So ein Turm kann auch ganz schnell zusammenbrechen und da wird ganz viel kaputt. Und wenn du dein Leben irgendwie aufbaust auf diesen Dingen und du auf seinem Turm stehst, dann kommt manchmal ein Erdbeben. Und dann ist alles kaputt. Ja. Wir haben ganz viel Kampf, wir haben Krieg, wir haben Streit. Geht immer darum, den anderen kleiner zu machen. Du selbst willst höher sein. Und das hat unsere Welt in einen riesen Schlamassel gebracht. Ja? Und das bringt immer auch wieder Tod mit sich. Und das bringt ganz viel Dunkelheit mit sich. Und ich glaube, dass diese drei Probleme drei Dinge sind, von denen wir unbedingt Rettung brauchen. Von diesem Vergleichen, von diesem immer besser sein wollen. Jemand anderer soll unten sein und vielleicht sogar noch sich so aufspielen wie Gott. Oder zu glauben, dass man Gott ist. Das macht unsere Welt dunkel. Und da sind wir jetzt bei der Frage, was hat das Ganze denn mit Weihnachten zu tun? Bethlehem. Und manche können es wahrscheinlich ahnen. Bei diesen drei Problemen haben wir gesehen, man will immer höher kommen. Man will wie Gott sein. Und zu Weihnachten ist das Gegenteil passiert. Es ist genau das Gegenteil passiert. Gott ist so geworden wie die Menschen. Gott, Jesus, der alles gehabt hat, der ganz oben gewesen ist, er ist der gewesen, der zu Weihnachten den umgekehrten Weg gemacht hat und er ist runter, sozusagen vom Himmel, auf die Erde, in die tiefsten Tiefen und ist als ein schwaches, kleines, schieres Baby vielleicht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Na, mir ist das jetzt wirklich eingefallen mit Schiere. Normal macht es keinen Sinn, dass man Babys so bezeichnet. Aber es heißt an einer anderen Bibelstelle, dass Jesus eine hässliche Gestalt hatte. Ja, man weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Vielleicht war das eher so, dann schon, wie er gekreuzigt wurde, ein Hinweis darauf oder irgendwie so, weil er einfach wütend ausgeschaut hat. Aber es heißt irgendwo auch schiere Gestalt oder irgend sowas. Ja, deswegen ist mir das jetzt in den Sinn gekommen. Schwach, hilfsbedürftig. So ist Jesus, so ist Gott in diese Welt gekommen. Und er hat uns da vorgezeigt, um was es eigentlich geht, wie es eigentlich sein sollte. Man sollte den anderen höher achten als sich selbst. Und zu seinen Jüngern hat er dann einmal gesagt, hey, wenn du der Höchste sein möchtest, ja, weil seine Jünger haben sich gerade gestritten, wer dann im Reich Gottes mal so der Höchste sein wird. Und Jesus hat gesagt, nein, du bist komplett am Holzweg. Wenn du da ein Hoher sein möchtest in meinem Reich, dann musst du ein Diener werden für andere. Und das ist das, was Jesus gemacht hat mit seinem ganzen Leben. Er ist gekommen, noch einmal, er hat diese himmlische Position aufgegeben und ist komplett schwach geworden, klein geworden, machtlos geworden. Er ist ein Mensch geworden. Und da jetzt einmal die nächste Folie bitte. Es wird im Neuen Testament an einer anderen Stelle im Philipperbrief so zusammengefasst. Da steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Ja, das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Und noch ein Vers dazu, kleine Aussicht dann schon auf Ostern. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wie ich diesen letzten Satz da eingefügt habe in meinem Dokument, ist mir nur ein weiterer Satz in den Sinn gekommen von einem Lied. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Wie groß muss Gottes Liebe sein? Und diese drei Punkte, die ich da erwähnt habe, ja, Hochmut, Ehrsucht, Gottlosigkeit und so, und ja, wir denken schon darüber nach, was das bei uns für eine Rolle spielt, dann ist vielleicht gleich einmal vorbei mit der Weihnachtsstimmung und mit der Adventsstimmung, gell? Wenn wir uns so beschäftigen mit den Problemen, die wir haben, da wird's dann eher wieder vielleicht dunkel in uns oder um uns. Aber wie groß muss Gottes Liebe sein, dass er das alles aufgegeben hat, um zu uns zu kommen und im Letzten dann auch für uns zu sterben. Ja, und mit dieser großen Liebe, die der Gott für uns hat, die er uns zeigt zu Weihnachten, ja, mit diesem Gedanken können wir jetzt vielleicht ganz gut auch starten in die Adventszeit. Wir vergessen auch nicht diese drei Probleme. Und ja, wie gesagt, wir merken immer wieder, dass die Adventszeit auch die Zeit von viel Streit ist. Ja, ist halt so stressig und alles Mögliche. Aber vielleicht bedenken wir dann das. Ja, wir wollen nicht die sein, die uns groß machen, die über anderen stehen wollen und bewundert werden wollen, sondern wenn wir es Jesus nachmachen, dann kommen wir runter. Wir machen uns kleiner und wir versuchen, den anderen Menschen zu helfen, zu dienen. Ja, und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen und ich bete noch ganz kurz mit uns. Ja, Herr Jesus, ich freue mich schon voll auf Advent. Danke, dass wir jetzt schon mittendrin sind. Danke für Weihnachten, für dieses wunderbarste Fest vom ganzen Jahr, an dem du uns gezeigt hast, ja, wie es wirklich geht. Danke für deine große Liebe, die die Probleme, die wir haben, zudecken möchte. Danke, dass du in letzter Konsequenz auch für all diese blöden Dinge gestorben bist am Kreuz und sie von uns genommen hast. Wir danken dir dafür. Und wir beten, Herr, für diese anstehende Adventszeit, ja, dass wir ein bisschen wirklich zur Ruhe kommen können und ein gutes Miteinander haben dürfen. Amen.